Herzlich willkommen zu dem Panel zum Thema Haltung im Journalismus. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute sich für das Thema interessieren. Es ist etwas, was mich persönlich eigentlich fast jeden Tag beschäftigt. Und das war auch der Ursprung von diesem Panel. Im Moment gibt es recht viele Veränderungen im Journalismus, der Medienwandel, Sparprogramm auf den Redaktionen. Es bleibt eigentlich fast nichts beim Alten. Es entstehen neue Medien, es entstehen aber auch neue Journalistenrollen, Blogger, Datenjournalisten und so weiter. Es gibt auch wieder mehr eine Tendenz zu politischen Medien. Medien, die sich eine Haltung oder auch sogar eine politische Ausrichtung eigentlich auf die Fahne schreiben. Und das alles stellt neue Ansprüche oder alte Ansprüche neu an uns Journalisten. Und wir müssen uns überlegen, was wir eigentlich für eine Haltung haben. Und über das möchten wir eigentlich heute diskutieren. Und ich habe zwei Journalisten und eine Journalistin eingeladen, die mir einfach aufgefallen sind mit ihrer Haltung. Das ist Raffaella Roth. Sie arbeitet beim Blauen Bund, also beim Zürich-Teil vom Tagesanzeiger. Das ist der Benny Gaffner. Er ist Bundeshausredakteur der Basler Zeitung. Und das ist der Konstantin Seibt. Er ist der Mitgründer von der Republik. Ich möchte jetzt zum AFO, also ich bald die Runde öffnen, aber zum AFO möchte ich eigentlich ein bisschen länger bei jeder einzelnen Person hier auf dem Podium bleiben, um euch zu zeigen, warum dass ich sie eingeladen habe. Ich möchte mit dir anfangen, Benny. Bevor du Bundeshausredakteur geworden bist von der BAZ, bist du auch Chefredakteur gewesen, kurze Zeit, von einer kleinen Zeitschrift von Pro Militia. Das ist eine Vereinigung von ehemaligen Armeeangehörigen, stimmt? Du bist Hauptmann in der Armee. Und du hast mir erzählt, dass deine journalistische Haltung ist eigentlich, dass jeder Mitbürger schuldet eigentlich der Gesellschaft ein Engagement. Und du siehst dein Engagement an ihrem Beitrag an die Sicherheit von unserer Gesellschaft und das ist dein Engagement für die Armee, für das Militär. Du bist eben auch Hauptmann. Und du schreibst auch über das Thema. 2014 hast du aber als Bundeshausredakteur von der Basler Zeitung dazu maßgeblich dazu beiträgt, um den Gripen, das Kampfflugzeug, das die Schweiz hat wollen kaufen, eigentlich zum Absturz gebracht. Also es hat eine Volksabstimmung gegeben und das Stimmvolk hat das abgelehnt, den Kredit, den es gebraucht hat, um die Kampfflugzeuge zu kaufen. Jetzt, ja, es ist ziemlich offensichtlich, irgendetwas passt hier nicht zusammen. Und mir nimmt jetzt Wunder, wie du das erlebt hast. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie die Recherche zustande gekommen ist. Und wie das war, wo du dann den Gripen abgeschossen hast. Es hat ja dann, du bist ja dann auch in Konflikt gekommen mit ein paar Leuten, die dann alle ziemlich enttäuscht waren von dir, weil sie gedacht haben, das ist doch einer von uns, das ist einer von der Armee. Ja, bitte.
Danke vielmals. Ich musste mich dazu zwingen, mir ein bisschen Gedanken zu machen zu meiner eigenen Grundhaltung im Journalismus. Weil ich denke, die ist einfach einmal da und ich bin nicht jemand, der mich wahnsinnig gerne selber reflektiert. Vielleicht ein bisschen zu wenig, als man das sollte. Und von dem her danke vielmals, dass ihr mich dazu gezwungen habt. Beim Militär war es eben eigentlich so gewesen, ich verstehe es heute nicht als Dienstleistung an der Gesellschaft, wenn ich journalistisch mache, sondern wenn ich dort mal im Militär gemacht habe. Ich bin nie einer, der da mit glänzenden Augen eingerückt ist. Weder in der RS, noch in der UO, noch in der Offizierschule, sondern immer ähnlich geschupft werden und dann halt ja gesagt hat und dann hat man es auch recht wollen machen. Vor allem dann auch, wenn man Kompaniekommandant ist, wo man dann eine rechte Verantwortung hat und auch außerdienstlich einen Haufen muss machen. Und das hat einerseits meine Grundhaltung natürlich schon beeinflusst, also mal rein arbeitstechnisch, wie geht man an ein Problem her? Da kann man nämlich gut übertragen aufs Zivile. Und andererseits natürlich im Umgang mit den Leuten. Das war hier noch eine Zeit, wo man sich, also ich hatte eine Schaffhauser Kompanie, das ist ein relativ ein übersichtliches Gebiet, das Schaffhausen und der Kanton. Da begegnet man sich auch im Zivilen wieder, also da hat man nicht irgendwie können, es kalt machen und im Kasernenhof hier rumbrüllen und irgendwelches Zeug befehlen und zwei Wochen später sieht man einander wieder mit dem Kinderwagen. Also es ist ja bei uns eigentlich, das Wesen von der Miliz ist ja wahrscheinlich anders als in anderen Ländern, wo man einfach mal zwei Jahre muss gehen und nachher sieht man sich nie mehr oder Berufsarmee hat. Und nachher hat das vielleicht schon eine Legitimation gegeben, obwohl ich eigentlich immer sage, und das auch so empfinde, eine inhaltliche Legitimation, um nachher auf strategischer Ebene sicherheitspolitische Artikel zu machen, das ist ja ein riesen Feld. Also das hat mehr mit Türkei und dem Herrn Erdogan zu tun und dem Herrn Putin und den Amerikanern, einer kritischen Haltung, die ich auch gegenüber der NATO habe und der USA, deren Machtpolitik, wo es dann eigentlich nicht eine Legitimation objektiverweise gibt, dass ich als Zugführer einmal die Handgranate 85 in den Sandhaufen hineingeschossen habe. Also das hätte ja eigentlich direkt bedingt das eine, das andere nicht. Aber gerade innerhalb des Militär, wenn sie können, natürlich nicht kommen und dann sagen, ja, der ist ja da nur, hat nur eine halbe Sanitäts-RS gemacht. Und von dort her ist das wohl eine Grundhaltung, die mich prägt. Die Sicherheitsfragen, ein hochspannendes Thema. Nachher war es eigentlich einfach gewesen. Das war so offensichtlich ein ungenügendes Projekt gewesen,
dass also der Gripen,
also der Kampfflugzeug. Und zwar inhaltlich, also ich kann das hier schon erzählen, ich bin natürlich mit allen drei im Kontakt gewesen. Also Journalist ist jetzt nicht eine wahnsinnig schwierige Aufgabe gewesen. Es sind zwei gewesen, die verrückt sind und sich schlecht behandelt gefühlt haben. Und der dritte, der oben ausgeschwungen hat. Und nachher bin ich dahinter gegangen und man hat dann können aufdecken, dass das einfach inhaltlich nicht verhebt, gelogen ist, was gegen aussen gesagt wird, weil die eigenen Leute zu anderen Resultaten gekommen sind, inhaltlich, objektiv. Und das ist vielleicht noch etwas, was im Militär ein bisschen einfacher ist. Man sieht es dann dort natürlich, oder? Wenn es ausbricht und aufbricht, dass etwas falsch ist. Und wie jetzt in anderen politischen Themen, wo man einfach Meinungen gegeneinander gegenüber ausspielt, man gar nicht so recht merkt, ob es eigentlich einen objektiven Punkt gibt, der dem anderen widerspricht.
Jetzt habe ich gerade gemerkt, dass wir noch Gäste haben, die Hochdeutsch sprechen. Wir würden dann auf Hochdeutsch wechseln, wenn das okay ist. Jetzt, vielleicht kannst du einfach, du hast dann diese Artikel veröffentlicht und du hast mir erzählt, dass am Anfang eigentlich keine andere Zeitung oder kein anderes Medium reagiert hat. Das vielleicht auch, weil der Artikel in der Basler Zeitung erschienen ist, von der man auch ein bestimmtes Bild hat in der Schweiz. Irgendwann haben die Zeitungen dann deine Recherche aber aufgegriffen und weitergedreht und dann ist eben das passiert, was ich vorher angesprochen habe. Es gab eine Volksabstimmung, der Gripen wurde abgelehnt und du wurdest von Angehörigen der Armee dafür mitverantwortlich gemacht. Es gibt Leute, die dich immer noch nicht mehr grüßen, hast du mir erzählt. Vielleicht kannst du da jetzt ansetzen und ein bisschen erzählen, wie das war. Du hast auch mir erzählt, dass du nicht mehr gut geschlafen hast. Wie war das, als plötzlich deine Militärfreunde gegen dich waren?
Das bricht ja dann nicht so offen aus. Also ich stelle fest, wenn man gelobt wird oder etwas schreibt, und das Lob kommt immer eher, aber einem direkt ins Gesicht sagen, du hast uns das Projekt und so weiter kaputt gemacht, das hört man allenfalls hintenrum. Direkt so die Kritik ist nicht gekommen, aber man hat es natürlich dann gemerkt, wie sie aufgetreten sind am Podium gegenüber der Öffentlichkeit. Auch dieser Film, den es da jetzt gibt über den Gripen aus der Westschweiz, im Nachhinein hochinteressant, aber so offen war das nicht. Aber es spielt doch, also von der Haltung her, wenn man Sachkenntnisse hat in einem bestimmten Bereich, und ich bin ja nicht in einer Partei politisch gebunden, also ich kenne Christoph Blocher, der einen Drittel besitzt von unserer Zeitung, sehr gut persönlich, aber man ist ja da nicht im ständigen Kontakt und ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Geschichte nicht zu machen, nur weil ich vermuten könnte, dass sie ihm nicht passt. Also ich sage einfach, wie das dann her und zugegangen ist. Ich habe ihn einmal getroffen, da mit ein paar Leuten vor dem Café Federal in Bern, und dann hat er so gesagt, ah, der Herr, das so kommt, weil ich gesagt habe, jetzt muss man da den Besten nehmen, oder? Der gewonnen hat.
Das ist ein anderes Kampfflugzeug.
Kampfflugzeug. Und die Grundhaltung war natürlich eine andere als die pazifistische, kritische Grundhaltung, hat es ja immer gegeben. Joe Lang, mit dem ich übrigens sehr gut auskomme und sehr angeregt diskutieren kann, da gibt es auch so eine innere Verbundenheit, wenn man überzeugt ist, oder? Auf die eine oder auf die andere Seite. Das hat natürlich schon geholfen, und das muss man auch aushalten. Also ich bin überzeugt, der damalige Verteidigungsminister und der heutige Finanzminister, also
ein SVP-Bundesrat,
Uli Maurer. SVP-Bundesrat Uli Maurer, der wäre natürlich stinksauer mit mir. Also, und das war ein Off. Aber man hat immer gesprochen, und wenn wir uns sehen, dann sagt man sich freundlich guten Tag und so weiter. Aber das ist natürlich immer vorhanden. Aber das muss man doch als Journalist auch aushalten. Es kommt doch nicht darauf an, ob ich jetzt eher sozialdemokratisch veranlagt bin oder eher bürgerlich. Wenn man auf eine Schweinerei trifft, dann muss man die, und das war es, ich sage das in dieser Deutlichkeit, dann muss man das doch aufdecken.
Du hast keinen Ärger bekommen mit deinen Chefs, die ja bekanntlich auch einen direkten Draht haben zu Christoph Blocher und der SVP.
Ja, ja. Also es war dann am Schluss vor der Abstimmung so, dann haben sie es ja so versucht zu drehen, jetzt gibt es eine Pro- oder Contra-Armee-Abstimmung. Und dann, Sohm hat mich immer unterstützt, mein Chefredaktor, oder der nicht der SVP, ich glaube bei der FDP, der hat immer gesagt, jawohl, mach. Und am Schluss hat man dann gemerkt, oder Sie haben gemerkt, die Befürworter, es könnte jetzt eng werden in der Volksabstimmung, indem es diese Verbindung gibt, diesen pazifistischen Linken, die bei jedem Typ Nein sagen, die aber niemals eine Mehrheit hinbringen, das ist ja nachher auch in der, wie heißt da die Umfrage, die nachher einmal gemacht hat, da die Abstimmungs-Vox-Umfrage, oder? Und dann natürlich ein großer Teil bürgerlich denkend für eine starke Armee, für eine gute Sicherheit, die aus Projektgründen und dem Typen Nein gesagt haben. Haben Sie gemerkt, dass das eng wird? Vielleicht das Bild noch, haben Sie so eine Bühne aufgestellt da und sich ihn vor dem Bundeshaus in die Höhe tragen lassen, alle zusammen, BDP und FDP und Freisinnige, jetzt geht es um die Armee. Aber dann hat der Sohn mir gesagt, also mal so bedeutet, jetzt geht es ja um die Armee, und dann hat er gesagt, das kommt nicht in Frage. Ich werde sicher nicht jetzt plötzlich im Vorfeld der Abstimmung das Projekt loben, das ich während 2 Jahren kritisiert habe, und da mache ich mich ja völlig unglaubwürdig. Und dann hat er das natürlich eingesehen und gesagt, gut, dann schreibe ich dafür und du bleibst auf deiner Linie und schreibst dagegen. Und dann muss ich sagen, ich habe ja alle Freiheiten. Also, und das ist etwas, das durchgeht. Also es hat mir noch nie jemand gesagt, du darfst jetzt etwas nicht schreiben, weil es nicht ins SVP-Blatt Basler Zeitung, was es natürlich nicht ist, also aus meiner Sicht passt. Also,
diese Frage müssen wir später klären. Ja. Aber vielen Dank. Ich würde jetzt gerne zu Raffaella kommen. Du hast, bevor du beim Tagesanzeiger angefangen hast, warst du bei Watson. Und dort hast du eine bemerkenswerte Geschichte geschrieben, nämlich die Geschichte von Luana, einer Muslimin, die in ihrer Heimat im Kosovo vergewaltigt wurde und danach gezwungen wurde, ihren Peiniger zu heiraten. Und das, die hat, ja, das ist eigentlich eine Leidensgeschichte von dieser Luana, die du beschrieben hast. Du bist ihr auch sehr nahe gekommen. Und du hast mir im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass deine Haltung ist, ein anwaltschaftlicher Journalismus zu machen. Und du schreibst an gegen Diskriminierungen. Und du möchtest Schwachen eine Stimme geben. Und in diesem Fall, im Fall von Luana, hast du ein Problem bekommen, weil du hast zwar einer schwachen Person eine Stimme gegeben und gleichzeitig hat deine Geschichte Muslimkritikern in die Hände gespielt. Du hast ihnen ein Argument geliefert, um gegen den Islam zu schimpfen. Du hast mir gesagt, das hat dich ziemlich gestresst, das war nicht einfach. Vielleicht kannst du erzählen, was du für Reaktionen bekommen hast und wie du damit umgegangen bist.
Ja, ich hatte wirklich tatsächlich Mühe deswegen, wegen dieser Geschichte. Also ich habe die Geschichte natürlich sehr gern geschrieben und es war für mich eigentlich auch eine schöne Geschichte. Ich bin irgendwie darüber hinweggekommen, dass ich möglicherweise von dieser Seite instrumentalisiert werden könnte oder dass die Geschichte für Hass instrumentalisiert werden könnte, hinweggekommen, weil ich es wichtig fand, die Geschichte dieser jungen Frau zu erzählen und weil es schlussendlich auch eine sehr ermutigende Geschichte war, weil es eigentlich eine junge Frau ist, die mit demselben kulturellen Hintergrund wie der Täter sich eigentlich darüber hinweggesetzt hat, was ihr vielleicht auch mitgegeben wurde oder wie sie sozialisiert wurde, und sie hat sich daraus befreit, was ich dann die wichtigere Geschichte fand, um sie doch zu erzählen.
Und bist du instrumentalisiert worden oder nicht?
Also die größten Reaktionen kamen dann eigentlich aus diesem, also es hat dann auch eine kosovo-albanische Online-Zeitung, glaube ich, übernommen, und die meisten Reaktionen kamen aus diesem Umfeld und wirklich auch viel Enttäuschung. Wie kannst du das schreiben und du stellst es so dar, als wären wir alle so und als wären wir irgendwelche Hinterwäldler, die ihre Frauen zu Hause schlecht behandeln, etc. Damit muss man dann einfach umgehen.
Du würdest die Geschichte wieder machen?
Ja, unbedingt, weil das ist eigentlich eine ermutigende Geschichte für junge Frauen.
Okay, vielen Dank. Konstantin Seibt. Ich kann mich gut erinnern, du hast, als du noch beim Tagesanzeiger warst, hast du einen Blog geschrieben, der hieß Deadline, und da ging es um Journalismus. Und im Grunde genommen hast du eigentlich nichts anderes getan, als über Haltung nachgedacht in diesem Blog. Und ich habe zur Vorbereitung ein bisschen nachgelesen, was du dort so geschrieben hast, und du hast eigentlich uns eine Handlungsanleitung mitgegeben damals, wie wir zu einer journalistischen Haltung kommen. Ich würde das gerne vorlesen. Es sind nämlich 6 Fragen, die man beantworten müsse. Was tun wir genau? Was gut, was schlecht? Was davon ist unverzichtbar, was nicht? Wohin wollen wir, wohin nicht? Was brauchen wir dazu? Und noch wichtiger, was lassen wir weg? Und im Alltag, was gehört zu unserem Stil? Und noch wichtiger, was keinesfalls? Nun bist du Mitgründer der Republik und ihr habt fast 14.000 Leute davon überzeugt, ein Medium zu unterstützen, das es noch gar nicht gibt. Und das Versprechen, also die Leute haben Geld bezahlt für ein Versprechen, und das Versprechen hieß: Wir sind unabhängig. Kannst du uns erzählen, was die Haltung bei diesem unabhängigen Journalismus für eine Rolle spielt und was die Journalisten für eine Haltung haben sollen, die bei dir jetzt arbeiten?
Also wenn ich mich richtig erinnern kann, haben wir... Und meine Stimme beschlägt sich nicht umsonst dabei, haben mir noch einige mehr Versprechen gegeben als nur, wir sind unabhängig. Also zum Beispiel das Versprechen, wir liefern Ihnen weniger, also weniger Texte, weniger Lärm, weniger Bullshit. Wir haben versprochen, dass wir nicht unbedingt die erste, möglicherweise sogar sehr selten die erste Geschichte über ein Thema machen, sondern dass wir die definitive Geschichte machen, die den Leuten dann im Gedächtnis bleibt. Und wir haben ihnen auch versprochen, dass sie von Zeit zu Zeit etwas mitentscheiden können. Kurz, dass sie ernst genommen werden. Und ich weiß nicht, da waren sicher noch ein paar andere Versprechen dabei.
Demokratierettung. Demokratierettung.
Die Demokratierettung ist nicht dabei. Es ist so, dass wir sozusagen begründen mussten, warum wir den ganzen Aufwand an Lärm, an Risiko, warum wir Geld wollten von Leuten, warum wir das Ganze eigentlich gemacht haben. Und wir haben grundsätzlich argumentiert, dass eine Demokratie ohne funktionierenden Journalismus nicht möglich ist und dass sich die großen Verlage Richtung Internethandelsplattform im Grunde genommen aus dem Verlagsgeschäft und aus dem publizistischen Geschäft verabschieden und dass deshalb ein neues Modell gemacht werden muss. Also das war die Begründung. Das heißt, es ist uns völlig klar, dass wir als kleines Unternehmen weder den Journalismus retten werden als Ganzes noch die Demokratie. Aber wir haben gesagt, irgendwie sozusagen, warum es wichtig ist, hier sozusagen etwas zu tun und wichtig ist, hier etwas aufzubauen. Also,
mit einer bestimmten Haltung dahinter.
Natürlich mit einer bestimmten Haltung dahinter. Und dann haben wir uns relativ lange überlegt, also warum machen wir das Ganze? Das war der gesellschaftliche Grund. Der andere Grund war, wenn man jetzt hinsieht, in den großen Medienkonzernen, haben wir ungefähr damals schon geschrieben, was jetzt noch passiert ist. Wir glauben nicht mehr daran, dass die großen Medienkonzerne primär daran interessiert sind, ihr Geschäft im Journalismus zu finden. Herr Walder hat das in der Zwischenzeit ja auch schon gesagt, dass bei Ringe zum Beispiel Journalismus geschäftlich eigentlich keine Rolle mehr spielen, nur noch imagemäßig eine. Bei Tamedia ist es, glaube ich, irgendwie bald ein ähnlicher Fall. In diesem Moment irgendwie sozusagen hast du als Journalist irgendwie drei Möglichkeiten, die du immer hast. Du kannst irgendwie jammern, das wird relativ oft gemacht. Du kannst fluchen, das wird auch oft gemacht. Du kannst konstruktive Vorschläge machen in deiner eigenen Zeitung. Und alle diese drei Sachen machen keinen Sinn mehr, wenn sich das Unternehmen irgendwie aus der Branche verabschiedet. Aber die Haltung, in der wir es gemacht haben, war uns erstens, dass wir immer versucht haben, wir haben uns grundsätzlich überlegt, was tun wir? Warum tun wir was? Wir haben ja nicht umsonst 3 Jahre Vorlauf gehabt. Wir haben auch versucht, es sehr genau zu machen, in einem Konsens von 6 Leuten, wie baust du es irgendwie sozusagen so, dass es genau richtig ist. Ja. Und das Problem war ja bei der Republik, wie schafft man es in einem winzigen Markt, der relativ steinig ist, und dann noch im Netz, ein Medium zu machen, das schlagkräftig genug ist, dass es was bewegen kann, aber klein genug, dass es überlebt, was absolut keine triviale Frage ist. Und
jetzt nehme ich aber schon Wunder, also ist es bei Tamedia und bei Ringier heute nicht mehr möglich, als Journalist eine vernünftige Haltung zu haben?
Natürlich, allen den Journalisten ist das schon möglich. Die Frage ist, was macht das Management? Also du kannst als Matrose auf der Titanic eine tadellose Haltung haben, als Klavierspieler auf der Titanic ebenfalls. Wenn das Management das Ding irgendwie unter den Boden versenkt, und es ist ja nicht mal der Eisberg, sondern sagen wir, du bist bei einer Schiffsgesellschaft angestellt, die plötzlich merkt, dass man mit Versicherungsbetrug viel besser verdient als mit Seefahrt. Und wenn die dann anfangen, das Schiff zu versenken, irgendwie, um den Versicherungsbetrug irgendwie zu machen, dann kannst du als Matrose tadellos sein, natürlich. Und es wird auch gute Arbeit gemacht. Ich frage mich einfach, wie lang, und es wird immer schwieriger, diese gute Arbeit zu machen, weil das Management sich nicht mehr für diese Arbeit interessiert. Das ist die Aussage, nicht, dass die Journalisten Unfug bauen dort.
Mhm. Aber es ist trotzdem schwieriger, eine vernünftige journalistische Haltung einzunehmen, also sich regelmäßig Gedanken zu machen, warum mache ich das, was ich tue und wie tue ich es. Also das,
ich glaube ja, aber das ist, glaube ich, ein Erbe vom Journalismus. Also Journalismus war ja 100 Jahre Monopolbetrieb. Also es gab ja 100 Jahre, in den letzten 100 Jahren wurden kaum noch Tageszeitungen gegründet. Warum? Weil die Druckereien super teuer waren, weil der Aufbau einer Marke super teuer war, weil die eigentlichen Zeitungen im Markt geschützt waren. Am Schluss hat man in den 90er Jahren im Tagesanzeiger angeblich laut einem Ex-Chefredakteur 70% Umsatzrendite gemacht. Damals wurden die Zeitungen immer fetter, damit noch irgendwie neue Inserate aufgenommen werden können. Und das heißt, dass ich schon sehr lange vor der Krise eigentlich nicht überlegt wurde, was machen wir genau in diesem Job. Und das merkt man ja auch in den Redaktionen, die Grundsatzdebatten, also Wohin gehen wir? Wohin gehen wir nicht? Was wollen wir? Was wollen wir nicht? Wo setzen wir die Ressourcen ein und wo lassen wir es? Die werden fast nie geführt. Die wurden weder in den fetten Zeiten geführt noch in den Sparzeiten.
Jetzt möchte ich gern deine Kollegin auf dem Podium fragen: Seid ihr einverstanden, Raffaela? Bist du einverstanden mit der These, dass man bei Tamedia, du arbeitest bei Tamedia, spürst du das auch, dass das Management in eine falsche Richtung geht und behindert dich das bei deiner Arbeit?
Ja, natürlich spüre ich das. Nein, es behindert mich nicht in dem Sinne bei meiner Arbeit. Ich habe die fetten Jahre nie erlebt. Ich bin von ganz unten gekommen und habe irgendwie gelernt, mit Druck umzugehen und unter widrigsten Umständen Journalismus zu machen. Von dem her behindert es mich nicht, aber natürlich weiß ich, dass wie der Kapitän das sieht. Trotzdem kann er nicht die Virtuosität der Spieler beeinflussen. Aber ja, natürlich, das sieht man, dass nicht genug in Journalismus investiert wird und dass wir mit immer weniger Ressourcen unsere Aufgaben wahrnehmen müssen. Was natürlich dann möglich ist, dass man wie jetzt in Bezug auf Haltung zu wenig Zeit hat, nachzudenken eigentlich und sie zu finden, weil man sehr schnell produzieren muss. Das ist sicher eine Gefahr.
Benny, du hast gesagt, dass du oft gar nicht so viel nachdenkst, sondern dass du einfach machst. Du wärst jetzt eigentlich die Antithese zu Konstantin Seibt. Du hast den Grippen zum Absturz gebracht, ohne dass du groß darüber nachgedacht hast. Du hast einfach recherchiert.
Ja, also ich möchte das? Jetzt da nicht, es hat ja da mal einen berühmten Journalisten gegeben, der immer noch kommentiert regelmäßig im Sonntagsblick, der hat einmal gesagt, ich denke schneller, als ich schreibe. Da habe ich gesagt, ja, das ist auch noch eine außerordentliche Leistung. Das ist ja wahrscheinlich bei jedem so. Also ich möchte da jetzt nicht in diese Ecke gedrängt werden, sondern einfach, ich habe es gedacht in Bezug auf mich selbst, um selber reflektieren. Ich habe natürlich, also ich könnte es auch in die andere Richtung sagen. Am liebsten sind mir natürlich die Geschichten, wo es überhaupt nicht drauf ankommt, ob man das sprachlich jetzt noch schön ausgefeilt bringt. Ich lese das mit Bewunderung, gute Texte, also ich möchte da nicht irgendwie überheblich wirken. Aber eine gute Geschichte ist natürlich auch dann gut, wenn sie vielleicht sprachlich dann nicht so ausgefeilt ist. Und ich möchte es mehr von daher beleuchten, wegen dem Bild mit der Titanic, oder ich sehe das natürlich auch, ich würde es von daher jetzt noch sagen. Mein Sohn ist jetzt 17 Jahre alt und der informiert sich auch, macht eine Handwerkerlehre. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der 400-500 Franken im Jahr einmal bezahlt, wenn er dann einen Lohn hat, wo er sich das leisten könnte, um eine Zeitung am Schluss des Monats oder noch schauen auf dem Kalender, wenn Papierabfuhr ist, das zu bündeln und dann das vor das Haus zu tragen. Also wir spüren alle, es kommt eine neue Form, aber ich möchte da eigentlich nicht so entmutigend, also zum Teil haben wir eine etwas entmutigende Grundhaltung, wo man so das Gefühl hat, es geht alles unter. Und von daher möchte ich eigentlich sagen, es kommt auch darauf an, dass wir überzeugt sind, inhaltlich gute Geschichten machen, und es ist eigentlich egal, ob man links oder rechts oder in der Mitte ist, in der Hoffnung, dass es weitergeht. Es hat natürlich in der Geschichte immer solche Situationen gegeben, wo man gemerkt hat, es ist ein Strukturwandel, wo man eher pessimistischer war. Ich glaube jetzt, dass es immer ein Bedürfnis gibt an Information transportieren, an Werten, am Kommentieren, an guten Texten und so weiter. Und von daher würde ich einfach dazu ermuntern, weiterzumachen. Oder wir wissen wirklich nicht, wie es in 5 Jahren, in 10 Jahren aussieht, aber es gibt auch immer wieder Entwicklungen, die positiv sind, die nicht vom Staat beeinflusst sind. Und von daher ist das natürlich beeindruckend, wenn ihr dieses Projekt wagt und macht. Ich hätte einfach gerne, wenn es wie bei der Basler Zeitung dann auch möglich ist, dass einer Bundeshauschef gegen die Masseneinwanderungsinitiative schreibt, überzeugend und kommentiert. Das ist beim sogenannten SVP-Blatt Basler Zeitung möglich. Oder den Grippen abzuschießen. Was ich ja nicht gewusst habe, dass es so kommt. Aber das ist möglich und ich werde nicht behindert. Natürlich wird man ein bisschen angezündet, aber das muss man dann halt aushalten.
Wird das bei euch möglich sein? Oder ist bei euch Haltung auch eine politische Gesinnung?
Wir versuchen ja, das ganze Projekt von der Arbeitshaltung her aufzuziehen und das ist noch nicht eine politische Gesinnung, das geht noch vorher. Also sagen wir, das Problem war ja, dass, also unsere Analyse war ja, gute Artikel allein genügen nicht mehr, du musst die Strukturen bauen. Und wir haben die Strukturen mit der Haltung gebaut, zum Beispiel, also als wir dann versucht haben, Geld zu finden, dass wir uns gefragt haben, okay, wir sagen, wir können 22.000 Leute finden, aber können wir es wirklich sozusagen garantieren? Es ist eine Annahme, die wir getroffen haben und deshalb sind wir auch zu den Investoren gegangen und haben gesagt, wir sind ehrliche Leute, wir wissen nicht, ob unsere Pläne stimmen, wir wollen vorher einen Test machen, wir machen vorher ein großes Crowdfunding als Test und sonst bezahlen sie gar nichts. Wodurch die Investoren einerseits leichter gezahlt haben und andererseits die Leute auch wieder schneller eingezahlt haben beim Crowdfunding, weil du nicht nur eine Idee geliefert hast, sondern einen vorfinanzierten Plan. Und das heißt, es war eine absolut ehrliche, aufrichtige und absolut abgefeimte Haltung in einem. Und das verstehe ich unter Haltung, dass du in die Tiefe gestaffelt nachdenkst. Also, dass du nachdenkst, okay, wie ist es ästhetisch passend, wie ist die Lage, wie stellst du dich dazu und wie ist auch noch der Markt? Also du musst ja überleben und es verkaufen. Eine andere Sache war die Frage zum Beispiel bei den werbefrei. Wir haben vorher irgendwie länger durchgerechnet. Wie steht es mit der Werbung? Ist das ein Geschäft? Wir kamen dazu, es ist eigentlich nur Peanuts. Und dann haben wir uns gesagt, okay, wir verzichten auf die Peanuts. Und die IT hat auch noch idealistische Gründe gebracht, irgendwie, warum Werbung blöd ist. Ich war eher als Letzter noch für Werbung. Aber es war dann eigentlich relativ klar, dass man dann irgendwie aus der Schwäche eine Stärke macht. Du kriegst keine Werbung mehr, also sagst du, okay, du konzentrierst dich auf einen einzigen Kunden. Das ist der Leser.
Jetzt.
Jupp. Nein, ja genau, das ist Haltung. Ja klar ist das Haltung, weil statt dass du sagst irgendwie, okay, wir machen noch ein wenig Kompromisse, wir holen noch die Erbsen hinein und wir versuchen doch noch etwas Geld zu kriegen, dass du dann nachdenkst, okay, wo stehst du, welches Verhältnis, wie stehst du jetzt im Leben? Also du hast nur noch einen Kunden. Okay, du hast nur noch einen Kunden, also richtest du wirklich irgendwie das Ganze auf die Kunden aus? Das heißt, wir machen die Kunden nicht nur zu Kunden, wir machen sie gleich zu Chefs, wir machen sie zu Verlegern, weil sie das de facto sind. Das heißt, sie kriegen die Informationen von uns, sie kriegen eine ganz andere Behandlung von uns und dadurch haben wir eine ganz andere Haltung entwickelt darüber, dass du über deine Situation nachdenkst und dann dir überlegst, okay, was ist sozusagen das Optimale, was du machen kannst in dieser Situation, wenn du sie wahrnimmst.
Am Ende werdet ihr aber an euren Geschichten gemessen. Ja. Und die kennen wir noch nicht. Und
wir
da
auch noch
würde
nicht.
Da würde ich jetzt schon gerne wissen von dir, wie werden sich die Geschichten der Republik von den Scoops der Basler Zeitung und den Geschichten des Tagesanzeigers unterscheiden? Also werden die Leser einen Unterschied merken, wenn sie eure Texte lesen? Oder ist das am Schluss ein bisschen Marketing?
Es wird sicher auch Marketing sein, ja klar. Aber unser Job ist ja, wir müssen 1 bis 3 Geschichten pro Tag machen. Diese 3 Geschichten müssen hinhauen, die müssen Hand und Fuß haben, sie sollten nicht Bullshit sein, sie sollten amüsant sein, informativ sein, sie sollten irgendwie sozusagen nahe an der Zeit sein. Und der einzige Grund, warum irgendwie uns die Leute dieses Abonnement erneuern werden, ist, dass sie wirklich überzeugt und begeistert vom Produkt sind. Das heißt, wir müssen verdammt gute Geschichten machen. Das sonst überleben wir überhaupt gar nicht. Natürlich machen auch Basler Zeitung und Magazin und wer auch immer, also gute Geschichten, klar. Aber das ist nicht ihr Hauptjob, sondern ihr Hauptjob ist sozusagen ein relativ breites Feld abzudecken und die Abonnenten nicht zu enttäuschen und irgendwie täglich irgendwie einen beträchtlichen Raum an Seiten zu füllen. Das heißt, sie wollen auch gute Geschichten machen, aber sie konzentrieren sich nicht darauf als Hauptprodukt.
Stimmt das, Raffaella?
Aber eine kleine Rückfrage, ihr werdet ja genau auch mit euren Verlegern, ihr müsst die zufriedenstellen, oder? Wenn du jetzt sagst, wir müssen unsere Leser zufriedenstellen, das werdet ihr auch haben, dieses Problem.
Ja, aber wenn die nur zufrieden sind, irgendwie sind wir gescheitert. Weil aus Zufriedenheit und aus allgemeinem Wohlwollen und aus Routine wirst du nie 240 Franken im Netz zahlen. Du musst überzeugt sein davon. Das ist eine ganz andere Ausgangslage. Und wir müssen Geschichten machen, die wirklich hinhauen. Und das ist unsere einzige Aufgabe, keine triviale Aufgabe. Und das ist unser Job.
Kommt dir eine Geschichte in den Sinn, die vielleicht im letzten halben Jahr in der Schweiz publiziert wurde, bei der du gedacht hast, genau so eine Geschichte werden wir dann auch haben oder wir werden 100 solche Geschichten haben, die sind so gut?
Ehrlich gesagt nein, weil irgendwie, aber das ist irgendwie meine Schuld. Also das ist das Blöde, das merkt man dann, wenn man irgendwie den Journalismus verlässt und etwas arbeitet. Du hast gar nicht mehr die Zeit, Zeitung zu lesen. Ich war noch nie so schlecht informiert, ich habe noch nie so wenig gelesen wie im letzten halben Jahr. Und wenn, habe ich irgendwie was über Pricing oder Marketingstrategien oder sonst was gelesen, Dinge, wo ich mir klar werden musste. Ich fange mich jetzt langsam wieder einzulesen. Ab letzten November, ich hatte keine Chance, irgendwie all das zu lesen, was wirklich hervorragend war im letzten halben Jahr. Und das ist das Üble, wenn man die Seite wechselt, dass man plötzlich merkt, die Gewohnheiten ändern sich. Und alles das, worauf ich mich gestürzt hätte, wenn ich noch beim Tagesanzeiger gearbeitet hätte, habe ich so mit einem halben Auge wahrgenommen. Jetzt muss ich mich wieder, ja, jetzt muss man wieder lesen.
Ja, dann sind, ja. Bin ich gespannt.
Sorry,
also. Raffaella, ja?
Also wir hatten ein paar gute Geschichten im Tagesanzeiger.
Ja, ich bin mir sehr sicher darüber.
Zum Beispiel, was ist eine Geschichte, wo du jetzt sagen würdest, da steckt genau die Haltung dahinter, die ich gut finde. Deswegen ist die Geschichte so gut geworden, ja.
Also ich fand die von Mario Stäuble gut, über die Moschee, wo es, also er hat das nochmal nachrecherchiert, diesen Täter, der in die Moschee ging und irgendwie rumgeschossen hat, zwei niedergeschossen hat. Das fand ich eine gute Geschichte, weil die wurde überhaupt nicht groß gespielt, im Gegensatz zu Attacken, die umgekehrt sind. Und er ging dem nochmal nach und da gibt es durchaus noch Ressourcen beim Tagesanzeiger, dass Journalisten mal länger etwas nachgehen können, dann kommen gute Geschichten raus. Ich verstehe nicht so ganz, wie, natürlich, das ist ein grundsätzliches Problem, das ich jetzt als ehemalige Online-Journalistin auch grässlich finde, dass man einfach Seiten füllen muss und wenn es sein muss mit irgendeinem Scheiß, damit es voll ist. Aber gut, ihr seid online, ihr müsst in dem Sinn nichts füllen, aber ihr seid wenig, ihr werdet genauso unter Druck kommen wie wir auch.
Ich habe noch ein bisschen Mühe, das Neue jetzt wirklich zu erkennen. Also ich wünsche wirklich von Herzen alles Gute und ich will, dass ich diese 240 Franken jedes Jahr oder so bezahlen, weil es mich interessiert und hoffentlich auch fasziniert. Also verstehe mich nicht falsch. Aber ich meine, quasi jetzt bei uns zu sagen, die guten Geschichten stehen nicht im Mittelpunkt, muss ich sagen, das empfinde ich anders. Also wir haben immer um 9 Uhr Sitzung. Und dann kann ich ja nicht kommen und sagen, ja, heute schreibe ich jetzt mal einen Füllstoff, einen Scheiß, wie er gesagt hat. Also erstens mal interessiert mich das selber nicht. Zweitens locke ich keine müde, wie sagt man, irgendwie Sau hinter dem Ofen hervor. Das befriedigt ja dann auch nicht. Also ich habe es, manchmal vergleiche ich es ein bisschen mit Suchtverhalten. Behauptet mal, das geht eigentlich jedem so. Ich gehe am Abend, wenn ich unzufrieden bis stinksauer nach Hause gehe, dann ist es doch, weil ich eine Geschichte nicht fertig gebracht habe oder denke, ja, jetzt ist es so ein Mittelding da, das niemanden aufregt oder niemanden beschäftigt, auch nicht fasziniert. Also von daher, so neu ist ja das eigentlich nicht. Oder auch wenn ihr ja vorher da Porträtkurse gemacht habt, das ist doch etwas, was die Leute interessiert und immer gute Geschichten über Menschen, die Menschen interessieren. Was hat der Vater gemacht, der Großvater, aus welchem Milieu kommt der, warum verhält er sich so? Aber neu ist das natürlich nicht und von daher hoffe ich, dass das alte Bekannte in unserem Metier natürlich weitergeht in einer neuen Form. Das würde ich natürlich sehr begrüßen.
Jetzt hast du gesagt, ihr habt auch Sitzungen, wie alle anderen auch. ja. Was ich mich schon ein paar Mal gefragt habe, ich lese euren Inlandteil regelmäßig, wird da manchmal Christoph Blocher zugeschaltet? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie unabhängig bist du wirklich? Ist schon klar, jeder hat von sich das Gefühl, er sei unabhängig, aber jetzt mal ganz ehrlich, hast du eine Christoph Blocher-Schere im Kopf oder nicht? Außer, ja.
Nein, ich kenne ihn und vielleicht zum Unterschied zu vielen, die ihn nicht kennen. Wenn man ihn kennt, ist die Gefahr eben groß, dass man ihn dann auch irgendwo schätzt. Und er hat natürlich eine Großzügigkeit, also nicht im Portemonnaie aufmachen und irgendwelche Dinge bezahlen, die nicht rentieren. Er ist ein Unternehmer, von daher haben wir auch einen schmerzhaften Abbau bei uns, also in Bereichen, wo ich dann auch langsam Fragezeichen mache, oder wenn es dann um Bilder, Auswahl und so weiter geht. Ich bin ein Textmensch und eher ein inhaltlicher Mensch und dann plötzlich muss man da noch sagen, wie man jetzt bebildert und so. Aber das gibt es.
Ihr habt die Bildredaktion abgeschafft bei der Basler Zeitung.
Ja, es sind schon noch, ja, kann man sagen, es sind jetzt noch ein paar junge, die auch gut sind, oder die einfach das Auge haben. Davor habe ich Respekt, oder jemand, der gute Bilder macht, ist ja unglaublich. Also ich habe einen Mops und dann ist mal da einer rumgestanden, ein Fotograf von uns, und den habe ich mitgenommen in die Redaktion und ich habe schon ein paar Handyfotos von diesen. Und wenn man dann das sieht, oder, also man muss ich euch ja nicht erklären, das ist einfach, das ist ein Riesenunterschied, oder? Von daher eben, das kritisiere ich natürlich intern auch, aber jetzt habe ich den Faden verloren, das Neue.
Du kannst.
Wegen der Blocher-Schere. Ja. Also muss ich sagen, die habe ich nicht. Wirklich nicht. Weil wir die Freiheit, ich sage es nochmal, ich weiß auch nicht, warum man das immer begründen muss, nur weil er ein starker Meinung, starker Mensch und Politiker ist. Der hat mir noch nie, was für ihn ein leichtes wäre, so bedeutet, ja, mach doch mal dies oder schau mal in diese Richtung. Im Gegenteil, ich sage Ihnen jetzt, es war umgekehrt. Ich habe mich mal an einer dieser Sitzungen da, wo wird nicht immer gesäuselt, oder? Und was man da wieder Gutes vollbracht habe und jetzt gehen wir in diese Richtung, habe ich mal gesagt, das kann doch nicht sein. Wir haben immer diesen SVP-Stempel da auf der Stirne und diesen Blocher-Stempel, aber erfahren tut man nichts. Oder? Ich meine, Ueli Maurer im VBS war, hätten wir mal irgendein grünes Papier bekommen aus dem Bundesrat? Sicher nicht. Eine Vernehmung oder irgendein Projekt oder ein Papier, das noch nicht öffentlich war. Und wenn ich dann sehe, wie teilweise in anderen Zeitungen direkt aus den Ämtern Politik gemacht wird, also ich denke jetzt mal gewisse Papiere im Blick, aus dem Bundesamt für Gesundheit, die landen nicht zufällig dort, die machen, ich finde das auch gut. Ich würde nie, was mich sehr geärgert hat, da wie letztens ein Kollege in der NZZ, der sich über Indiskretionen in Bern aufregt, oder am Hand des VBS, Militärdepartements, oder, also Indiskretionen, also das ist ja unser Business, von dem leben wir, käme mir nie in den Sinn, wenn ein Journalist etwas in die Finger bekommt, wie auch immer, das nachher zu kritisieren und sagen, da sieht man mal, was für eine Sauerei in diesem Departement herrscht, die sind sich nicht einig. Es gibt doch auch gute Motive, eine Indiskretion zu begehen. Leute, die engagiert sind, auch in Staatsdiensten, also sind ja nicht alles irgendwelche Faulpelze, die zu viel verdienen. Ich kenne viele gute Staatsangestellte, die ihren Job sehr ernst nehmen. Und die sind nicht einverstanden und geben etwas raus, auch in den Firmen, oder? Und die Schwierigkeit ist doch eher, diesen Wall zu durchbrechen, der immer schlimmer wird. Also früher konnte ich einem Sektionschef im Bundesamt für Migration anrufen und sagen, sagen Sie mal, wie sieht das jetzt ehrlich aus? Und der hat mir auch vertraut, den geht man ja nachher nicht verarschen und, oder irgendwie, sondern es geht ja um das Verifizieren, um die Authentizität von Informationen. Also das ist auch nichts Neues, darum geht es doch. Und wenn man das immer erschwert, also das ist natürlich etwas, was mir Sorgen macht, also oder diese Kommunikationswelt zu durchbrechen,
ist das, nicht das müssen wir schaffen. Ist das nicht irgendwie sozusagen ein ziemlich gutes Ergebnis von Zusammenarbeit von Politik und Medien dieser Wahl? Also wenn man jetzt sieht, in letzter Zeit immer mehr Empörungsgeschichten man empört sich über kleinere Dinge irgendwie und irgendjemand wird angeschossen. Und diese Empörungsgeschichten, die sind ja nicht, laufen ja nicht gratis. Also zum Beispiel nach dem Fall Carlos habe ich einen Sozialarbeiter, einen Jugendarbeiter in Aarau getroffen. Der hat mir erzählt, da mussten wir irgendwie sämtliche Fälle von uns 5 Jahre lang rückbegründen, falls die Presse kommt. Plus alle Fälle von irgendwelchen Tu-nicht-gut-Jugendlichen gehen über den Pult des Regierungsrates ab jetzt. Das heißt, du kannst nicht mehr sagen, hast schon Seich gemacht, ab auf die Alp, sondern es wird sozusagen zu einem Verwaltungsakt, jeder Unfug, der gemacht wird. Das heißt, diese ganzen Empörungsgeschichten, die da laufen, irgendwie Rauchen im Rauchverbot, irgendwie kleine Unregelmäßigkeiten, die auch dauernd weitergedreht werden von den Online-Medien, die auch befeuert werden von gewissen Politikern und dann kommen Statements und dann wird die Empörung abgemolken und dann antwortet der Angegriffene und dann antworten wieder die anderen und dann kommt die Rücktrittsforderung und irgendwann kommen die Medienprofessoren und analysieren die Debatte. Diese ganze verfluchte Walze, die da läuft irgendwie, die schafft das Gegenteil von Aufklärung, das Gegenteil von dem, was die Presse eigentlich machen sollte, sondern sie schafft Angst und sie schafft Bürokratie.
Ja. Und wie werdet ihr euch dem entziehen? Ihr braucht ja auch Aufmerksamkeit.
We just give a damn for it. Also wir werden das nicht machen. Also wenn irgendjemand die Information hat, dass irgendwie Herr Amotti irgendwie eine Mätresse hat oder dass irgendwie ein SVP-Nationalrat eine Flüchtlingsfrau als Putzfrau angestellt hat oder dass irgendwie irgendwie ein Insasse eines Gefängnisses irgendwie ein teures Bild an der Wand hat. We just don't do it. Wir machen diesen Kleinkram nicht. Das ist ja die große Frage, was machst du nicht? Nein, das werden wir nicht machen.
Okay, ich würde gerne an dieser Stelle das Podium öffnen für Fragen und auch für Kritik und Bemerkungen aus dem Publikum.
Also ich bin eigentlich einverstanden damit. Also am besten ist ja eine sehr gute Geschichte, die viele Leute interessiert, die dazu noch gut geschrieben ist. Ich habe von mir das Gefühl, ich bin eher ein mittlerer, unterdurchschnittlich. Also wenn ich da gewisse Sprachkünstler unter euch sehe, muss ich ehrlich sagen, so würde ich eigentlich auch gerne ab und zu mal noch schreiben, in einer sehr guten Geschichte. Es hat vielleicht eher etwas mit deinem persönlichen Gefühl im sprachlichen Bereich der Unvollkommenheit zu tun, dass ich das gesagt habe, als dass ich sagen würde, ja, nein, jetzt könnt ihr da Holz hacken, wie ihr wollt. Aber das Entscheidende ist natürlich schon die gute Geschichte, oder? Das gute Thema. Und von daher frage ich mich natürlich dann, wie das funktionieren soll. Da habe ich wahrscheinlich selbst sage es selbstkritisch, auch ein bisschen eine Schere im Kopf. Oder in dem Moment, wo ich nach Klicks gemessen werde, werde ich sicher keine Geschichte mehr schreiben, auch nicht sprachlich so gut, wie ich es vermag, über die irgendwie, wo sie stehen, wie 13. oder 14. AHV-Revision, oder? Dann geht es um Katzenmörder und all diese Themen, der Klicks generieren und diese Themen, wo du jetzt sagst, das machen wir dann einfach nicht mehr, oder? Und das ist aber natürlich auch auf die andere Seite, ist es natürlich auch ein bisschen wie gegen eine Naturgewalt. Man ist ja natürlich aufs Publikumsinteresse angewiesen, außer man sagt, gut, 1000 hochstehende, intelligente Leute, die mir jedes Jahr so und so viel bezahlen, das genügt und die bedienen wir. Dann könnte ich mir das Marktmodell vorstellen. Hat dann aber wahrscheinlich auch schon fast wieder etwas mit Mäzenen zu tun. Oder?
Ja, wir waren 22.000. Ja. Aber das Publikum wird ja öfter unterschätzt. Das Publikum ist ja nicht bescheuert. Also beim Tagesanzeiger zum Beispiel messen sie ja schon relativ lang und die Struktur ist relativ klar. Also der Katzenmörder, die Katzenbilder, die Freundin des Katzenmörders, die Empörungsgeschichte, irgendetwas über Sex, kleine Skandale, das läuft alles hervorragend. Aber was ebenso hervorragend läuft, sind die langen, gut geschriebenen Hintergrundgeschichten. Und höchstwahrscheinlich auch die gut geschriebenen, also gut recherchierten, nicht so gut geschriebenen Geschichten, die laufen auch hervorragend. Also das Publikum ist sozusagen, es ist intelligent, es will das Dessert und es will das Steak und es will nicht das Gemüse dazwischen. Und man kann durchaus, also Karl Luend hat das mal sehr, sehr gut gesagt, du kannst immer auf die Intelligenz deines Publikums vertrauen, und ebenfalls immer darauf rechnen, irgendwie auf das mangelnde Gedächtnis. Also man kann eine gute Geschichte bringen und sie wird gelesen. Man kann sie sogar zum zweiten Mal bringen und sie wird wieder gelesen und wahrscheinlich auch zum dritten Mal bringen und sie wird auch wieder gelesen.
Machst du das?
Das wäre ein Experiment wert. Also wir haben nur mal Research gemacht. Also wir machen relativ viel Research, was läuft und was nicht. Und beim Correspondent haben sie gesagt, es ist absolut kein Problem, eine Geschichte zweimal zu bringen. Niemand beklagt sich. Und beim zweiten Mal wird sie öfter noch mehr gelesen als beim ersten Mal. Ich finde das noch relativ überzeugend, deshalb, weil man es ja merkt, irgendwie, wenn man das Pech hat, zufälligerweise eine neue Idee zu haben. Und damit in eine Sitzung geht und die neue Idee wird immer umgebracht, weil die Leute keine neuen Ideen mögen. Du musst sie vorher vor dem Kaffeeautomaten allen möglichen Leuten erzählen, bis sie dann funktioniert. Aber noch besser ist, wenn du diese Idee zum fünften Mal bringst und alle das Gefühl haben, das ist sozusagen das Selbstverständliche, was man macht, ja traditionell. Dann hat die neue Idee die besten Chancen. Insofern, wir haben es jetzt noch nicht geplant, dass wir jetzt, also bis jetzt haben wir noch keinen Artikel. Deshalb wäre es idiotisch, keinen Artikel nochmal zu bringen.
Okay.
Aber ja. Warum nicht?
Lenz?
Eine Geschichte publizieren, die Christoph Bloch persönlich schadet, sagen wir. Sein Verkehrsunfall, als er, wenn er besoffen ist, könntest du das bringen und davon erfahren würdest. Und dann dich, Konstantin, die Republik hat ja auch nebst den 14.000 Verlegern, hat ja auch eine größere Geldgebung. Könntest du eine Geschichte schreiben, die den auf die Füße fällt bei euch?
Vielleicht zuerst.
Ja, er kennt mich eben auch besser, als mir lieb sein kann, und ich ihn auch. Die Gefahr ist einfach ein bisschen klein, dass der jetzt mal irgendwie mit Drogen und Alkohol irgendwo mit einem Auto in einem
jetzt
Baum.
Jetzt weichst du aber aus. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten.
Ich habe es ja gesagt. Wir können bei uns gegen die Masseneinwanderungsinitiative, also ich meine, die Grippengeschichte hat der Partei sicher geschadet, und wenn man Blocher als wichtiger Vertreter der Partei jetzt, ihm persönlich hat es natürlich nicht finanziell geschadet, aber der hatte das nicht gern. Er hat mir nie, außer das, was ich gesagt habe, irgendetwas verhindert oder mache jetzt das nicht gesagt.
Aber
also
jetzt
die
muss
Antwort
ich dazwischen,
ja,
dazwischen gehen, Meinung. Weil es ist eben etwas anderes, wenn man Blochers Partei schadet, oder wenn man ihm ganz persönlich schadet, wenn es ihn als Person trifft, wenn er einen Skandal zu verbergen hat, der ihm persönlich das Genick brechen würde, das ist eben schon nicht das Gleiche. Und ich glaube, das ist dann auch auf also, darauf
Herr Blocher, zieht auch Christophs Herr Blocher Frage hat an einige, Konstantin auf. Ist ein Meister im Leichenvergraben und bis jetzt hat ihm noch gar nichts das Genick gebrochen und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, was ihm das Genick brechen sollte.
Ja, eben, also, aber ich kann es vielleicht, ja, es ist ja so. Nein, ich meine, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich sage es jetzt vielleicht auf eine andere Person bezogen. Sagen wir Toni Brunner, den kenne ich jetzt persönlich gut, schätze ihn auch sehr. Wir haben auch schon Bier getrunken zusammen, aber ja, da könnte ich auch sagen, wenn jetzt da etwas auffliegen würde und dass man berichten müsse, journalistisch von Interesse, dass ihm schadet, selbstverständlich. Und das ist ja eigentlich die Grundhaltung. Und was ich schätze, ist, dass ich in einem Medium, ich sage es nochmal, arbeiten kann und darf, wo das möglich ist. Es ist dann eben ein bisschen das Problem, ist eher, das, ob man das selber aushalten will. Also ich bin überzeugt, bei uns auch ein, sagen wir mal, in der Wolle gefärbter linker Journalist könnte morgen zu beginnen, bei der Basler Zeitung zu arbeiten, mit Soms Segen, und wenn er gute Geschichten bringt, das ist wirklich so. Und von daher ist es auch ein bisschen, wer die Basler Zeitung liest, glaube ich, sieht es ein bisschen, die größte Kritik höre ich in Bern von solchen, die Basler Zeitung gar nicht lesen. Aber ich bin da vom Empfinden, du liest sie auch, also du siehst es vielleicht ein bisschen anders.
Ja, ich finde sie nicht konkret links sagen? Im Inland. Also ich kenne keinen linken Inlandjournalisten, der für die Baz schreibt.
Ja, aber ich sage jetzt ein anderes Beispiel. Ich bin gerne konkret. Sag mir eine Geschichte, die inhaltlich links ist, die ich nicht mache, aus ideologischen Gründen. Ich sage das Gegenteil und beweise es auch. Es ist dann interessant, übrigens hat es auch mit Sicherheit zu tun, also die ganze Legiferierung jetzt da im Geldspielgesetz, oder wo jetzt die Jungen kommen von links bis rechts und sagen, also mit diesen blöden IP-Sperren, das Blockieren des Internets und so weiter, dort treffen sich dann interessanterweise Leute innerhalb des Parlaments, die einen Sachverstand haben in diesem Bereich, unbesehen von der Parteizugehörigkeit. Ja. Und das ist dann das Interessante, da bin ich ja immer dabei.
Jetzt möchte ich noch die Antwort von Konstantin auf Christophs Frage und dann gibt es noch eine andere Frage.
Also die, wie soll ich da antworten?
Könntest du es mit deinem Gewissen vereinbaren, dass einer deiner wichtigsten Gönner so auf die Füße zu treten, dass es existenziell wird für diese Person?
Mein Gewissen schon. Also,
und dein Geschäft?
Wir haben relativ wenig große Gönner. Von denen sind auch noch einige Spender. Das heißt, da weiß nur das Kernteam davon, die Redaktion weiß nichts und könnte auch über die alles Mögliche schreiben, falls, ja. Was natürlich so ist, ist immer, dass du irgendwelche Bretter vorm Kopf hast. Also sagen wir mal, ich werde jetzt nicht auf die Idee kommen, ausgerechnet die drei oder vier Leute über die zu recherchieren, die uns Geld gegeben haben. Ich werde auch irgendwie über mehrere andere Sachen nicht recherchieren, wo ich ein persönliches Brett vor dem Kopf habe, aus Lebenserfahrung oder Politik. Wir hoffen, eine divers genug Redaktion zu haben, dass wir sozusagen die Bretter um die Köpfe so weit wie möglich minimieren können. Sollte irgendwie unter unseren Geldgebern irgendwie, sollten sich dort Schurken verbergen und Leute, die auf den dritten Weltkrieg hinarbeiten, sind wir auch sehr froh, wenn ihr den Job macht. Wir würden den Job auch machen, wenn wir sozusagen klare Hinweise hätten, aber ob wir diese Hinweise dann sofort sehen würden, das ist wieder was anderes. Es ist das Gleiche wie mit Sympathie, mit politischer Einstellung, mit irgendwie sozusagen überhaupt Kenntnissen im Gebiet. Wir haben versucht, eine sehr diverse Redaktion zwischen Männern und Frauen, zwischen Rechercheuren, also harten Rechercheurinnen und weichen Schönschreibern aufzubauen, zwischen Essayisten und No-Bullshit-Leuten. Garantieren kann man dann am Schluss nicht, dass man nicht einfach irgendwo blind ist. Aber wir versuchen es so wenig wie möglich zu sein.
Okay, vielen Dank. Jetzt Gibt es noch eine Frage? Da, ja.
Oh ja.
Ich glaube, das hat einfach mit Mut zu tun. Ich habe wie irgendwie bei Watson, als es angefangen hat, mussten wir uns irgendwie sowieso äußern, die ganze Zeit auf Social Media, weil wir Reichweite erzielen wollten über Social Media. Und dann ist es am Anfang schrecklich, wenn man sich da so raus den Wölfen zum Fraß wirft. Und dann braucht man ein bisschen Mut und dann wird es immer besser. Und ich glaube, ja, man muss sich da einfach immer wieder einen Ruck geben und sich durchsetzen und ganz genau wissen, dass was die alten Männer erzählen, nicht wichtiger ist, als was man selber erzählt. Das war ein bisschen gemein, ja.
Wir haben noch kurz...
Vielleicht noch kurz was zuvor zu sagen. Ich finde das eben immer ein bisschen müßig, wenn sich Journalisten gegenseitig vorwerfen, ja, wir sind jetzt die unabhängigste Redaktion oder wir haben... Weil da sitzen wir ja eigentlich durch die... schwierigen Umstände, in denen wir arbeiten, alle ein bisschen im selben Boot. Und deswegen finde ich eben, dass Haltung beginnt ja eigentlich viel früher und unabhängig vom Medium, nämlich dass man sich seiner Haltung klar wird, dass man Position bezieht, sich eben irgendwie da rausbegibt und sich einsetzt, zum Beispiel gegen Macht, dass man Macht immer wieder angreift, damit genau solche Sachen wie Weinstein nicht passieren, wo nämlich genau kein Journalist genug Haltung hatte, obwohl es jeder wusste, das irgendwie anzuprangern, weil Macht auf diesen Menschen konzentriert war. Und das ist auch unsere Aufgabe.
Gibt es noch weitere Fragen? Ergänzungen? Kritik? Gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir eine kurze Schlussrunde. Es haben alle genau gleich viel Zeit, nämlich eine Minute. Bitte, Konstantin.
Ja, ich glaube, das ist Haltung, dass du dich entscheidest, dass du sozusagen sagst, was du tun willst, was nicht, dass du auch dir im Grunde genommen Grenzen setzt und dass du dir klar bist, was du machst, warum du es machst, wie du es machst und dass du in die tiefe gestaffelte Position hast, wie du Dinge angehen kannst, also dass du etwa zum Beispiel gegen Macht bist, aber dass du auch gleichzeitig ziemlich genau siehst irgendwie, was sind die Bedingungen der Mächtigen eigentlich, dass sie handeln, dass sie auch nicht alles tun können, dass du zum Beispiel auch der Macht gegenüber gerecht bist und nicht nur einfach alle anschießt, die irgendwo oben sind. Haltung ist etwas verdammt Komplexes und ich habe sie, glaube ich, schon 15 Mal in meinem Leben geändert, weil ich mit der jetzigen immer nie zufrieden war.
Gut, vielen Dank. Benny, bitte auch du, nicht länger als eine Minute.
Ich hatte am Anfang Mühe mit dem Thema Haltung, das zu hinterfragen, in Bezug auf die eigene Person, das braucht auch ein bisschen Mut und Kraft. Und ich danke euch, dass ich dazu getrieben wurde in diesem Podium. Und sich selbst seiner Haltung bewusst sein, ist natürlich schon eminent wichtig. Und von daher möchte ich euch ermutigen, der eigenen Haltung euch bewusst zu werden, um vor allem aber die Kraft zu haben, diese dann auch durchzuziehen, wenn sie auf Widerstand stößt. Das ist nicht immer so einfach. Es gibt Leute, die einen nicht mehr grüßen. Das muss man auch aushalten. Und wahrscheinlich könnten wir untereinander, wenn wir Haltung haben, uns auch gegenseitig noch ein bisschen mehr kritisieren, auch in der Meinungsspalte der Zeitung. Das würde vielleicht auch noch wieder Leser generieren. Von daher danke vielmals. Ich freue mich auf den Kampf, auf den nächsten.
Gut, und das letzte Wort hat Raffaella.
Ja, ich habe es eigentlich schon ein bisschen gesagt, was ich sagen wollte. Aber auch möchte ich wirklich betonen, dass ich finde, es ist wichtig, eine Haltung zu haben. Und ich finde es gut, wenn man sie vorerklärt und sich irgendwie die Zeit nimmt, sie zu entwickeln, weil ich wirklich glaube, dass es sich lohnt. Und dass es tatsächlich auch der Leser dankt, wenn man manchmal in Zeiten, und wo man weiß, hier muss ich etwas sagen, sich auch nicht scheut davor, weil es kommt zurück und es wird gelesen. Und
okay, vielen Dank für die Geduld.
Was macht das Management? Das Management, es gab mir über Journalistik gesprochen und dann, ehrlich gesagt,